Mission Sport. Gemeinsam für deine Zukunft. Der Podcast von Sportlerinnen für Sportlerinnen.
Herzlich willkommen zu Mission Sport Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Markus Stegmann, seinesgleichen Schulfreund von mir. Wir haben unser halbes oder unser gesamtes Leben schon fast miteinander verbracht. Viele Momente schon in der Schülermannschaft sehr erfolgreich bestritten und Schlachten beim FC in der Jugend verbracht. Ja, Markus, freut mich, dass du den langen Weg heute auf dem Weg von Essen hier über Köln ins Podcaststudio gefunden hast. Und freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch über Fußball zu sprechen, glaube ich. Ne?
Das werden wir machen. Bevor wir das machen, Markus, würde ich dich bitten, stell dich nochmal ganz kurz vor und im Anschluss erklärst du mal, wo ihr beide euch erkennt.
Ja. Mein Name, Thomas, du hast gesagt, Markus Stegmann, bin jetzt bei Rot-Weiß Essen. Meine Position hört sich ein bisschen sperrig an. Direktor Profifußball, eben für die erste Mannschaft von Rot-Weiß Essen verantwortlich. War selbst Profi, über 15 Jahre Profifußball gespielt. Durfte ein paar Bundesligaspiele machen, in einer Hauptsache in der dritten Liga unterwegs. Und Thomas und ich verbinden viele gemeinsame Jahre in der Schülermannschaft, aber auch beim 1. FC Köln in der Jugend zusammengespielt und genau, viele tolle Erlebnisse zusammen gehabt.
Ja. Sehr schön. Ja, Markus, deine Zahlen sind ja beeindruckend. Ich habe gesehen, über 400 Spiele gemacht. Ne? Mhm. 5 Bundesligaspiele. Ne? Ja. Da wirst du gleich vielleicht auch was zu erzählen. 150 Mal in der dritten Liga gespielt. Also ich würde sagen, du hast einiges erlebt und da werden wir dich gleich ein bisschen zu löchern. Aber nochmal zum Start. Kommt ihr aus dem gleichen Ort oder wieso kennt ihr zur Schule gegangen? In die gleiche Klasse oder?
Ja, gleiche Klasse nicht. Also Thomas war ein Jahr unter mir in Brauweiler. Ich komme aus Königsdorf, also Nachbarort dort und Thomas dann selber aus Brauweiler, Pulheim Brauweiler. Und so haben wir uns dann zunächst, glaube ich, in der Schule kennengelernt und dann später.
Schülermannschaft, sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Ich glaube, die erfolgreichste Schülermannschaft jemals im Abteigymnasium Brauweiler, glaube ich, ne?
Zumindest, genau, waren wir dann damals im NRW-Pokalfinale nicht ganz nach Berlin geschafft.
Wer hat uns da hingeschossen? Ins Finale?
Darüber spreche ich nicht. Nein, das war eine erfolgreiche Zeit. Waren ja insgesamt 4 FC-Spieler damals in der Jugend zusammen. Tim Jera noch und Mert Lengaschek. War das eine schöne, erfolgreiche Zeit dann auch in der Jugend. Aber ich glaube, wir haben auch gerade dann noch zusammen beim FC in der Jugend auch nochmal, waren wir sehr erfolgreich. Halbfinale Deutsche Meisterschaft.
In der B-Jugend.
In der U17, ja. Und viel, viel Zeit miteinander verbracht. Auch danach noch, glaube ich, die eine oder andere Trainingseinheit zusammen im Willefortspark. Ich glaube, verbindet uns da schon viel.
Ja, ich muss dazu sagen, der Stachel sitzt immer noch sehr tief bei mir. Ich kann mich an sehr viele enge Fußball-Tennis-Matches erinnern und ich als Torhüter war zweimal ganz knapp dran, dich zu schlagen. Aber
Satz zu gewinnen.
Den Satz hat nie gereicht für einen Drill. Satz habe ich, glaube ich, schon gewonnen, aber zum Spiel hat es nie gereicht. Ich war zweimal haarscharf davor und dann kam die Mentalität von Stegi raus, hat er mich wieder gepackt. Und
haben die Bäcker.
ich habe es nie geschafft, leider. Ja.
Eine Spezialität von mir. Fußballtennis habe ich unheimlich gerne gespielt und
cool.
Aber es waren immer so diese Matches, die wir uns gegenseitig dann angespornt. Er im Tor, ich als Stürmer, haben dann viele Einzeldrills dann auch gemeinsam gemacht, einfach um besser zu werden. So, das waren uns beiden so drin, um nach vorne zu kommen einfach, ja.
Und hat sich bei dir dann herauskristallisiert, dass du dann doch eher zu den Besseren gehörst oder dass der Weg dann theoretisch auch in den Profibereich kommen kann? Du kommst ja aus einer akademischen Familie, Unternehmerfamilie. Bist, glaube ich, der Einzige aus der Familie, der im Profisport ist, oder?
Ja, genau. Also mein Bruder hatte einen Profivertrag damals bei Fortuna Düsseldorf, auch 3 Jahre. Hat sich dann aber relativ schnell schon im ersten Jahr oder im ersten Testspiel damals einen Kreuzbandriss zugezogen und hat dann nicht ganz gereicht. Ist dann die akademische Laufbahn gegangen mit Zahnmedizin, Medizin und dann nur nebenbei gespielt. Man hat sich so ein bisschen, also man hat ja als Junge immer so diesen, also war mein großer Kindheitstraum, eben Profifußballer zu werden. Und ich glaube, so das erste Mal, wo man so anfängt dran zu glauben, ist dann, als dann Einladung Jugendnationalmannschaft kam, so in der U17, da hat man auf einmal gemerkt, boah, ja, es ist was möglich, es ist, es wird wahrgenommen, wie du spielst, du wirst eingeladen auf so eine nationale Ebene, und das war natürlich immer so ein, als Kind so ein besonderes Highlight, wenn der Brief vom DFB kam, du bist dabei bei der nächsten Maßnahme, durfte dann auch, ich glaube insgesamt waren es 5 Länderspiele, 2 Tore geschossen, dann U17, U18, U21 war ich zumindest mal im Kader dabei, aber das waren dann so die Momente, wo man gemerkt hat, okay, man ist schon ein besonderer Spieler oder ist vielleicht besser als der ein oder andere, dass man angefangen hat, daran zu glauben. Dazu dann beim 1. FC Köln Kapitän gewesen, der U19, solche Themen, U23, dann so den nächsten Schritt gegangen, Profivertrag bekommen. Das sind dann immer so Steps, wo man dann gemerkt hat, okay, man geht den nächsten Schritt. So, und ja, aber es ist weiterhin, also für mich war es immer so, ich habe mir vieles eben auch hart erarbeiten müssen, um da hinzukommen. Also es ist mir, Thomas, ne, so, wir haben das viele Einheiten zusammen gemacht, war dann mitnichten so, dass mir da irgendwas zugeflogen ist, sondern es war dann wirklich teils hart erarbeitet, um da hinzukommen.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern, wir haben gerade im Vorfeld drüber gesprochen, es gab so einen Moment, eigentlich ging es schon ins Auslandssemester oder damals Schuljahr, war glaube ich London oder auf jeden Fall Großbritannien angedacht, und dann kam, ja, ich kann mich noch an das Turnier erinnern, da bist du Torschützenkönig geworden, und da ging jetzt nicht der Stern schon auf, der war schon da, aber was war so damals deine Entscheidung, dann zu sagen, Mensch, ich kapp das und setze auf die Karte Fußball, so war es so in meiner Erinnerung damals, so für mich so ein einschneidendes Erlebnis beim Zusammenspiel mit dir, ja.
Ja, also meine Eltern haben immer gesagt, boah, Fußball, das ist eine unsichere Sache, Abitur ist ganz wichtig, und eigentlich war immer so auch der Ansatz, eine möglichst, ja, sehr gute Ausbildung zu genießen, und da war eben so das Thema, in England das IB zu machen.
Mhm, das war's, ja.
Und hatte mir schon Schulen drüben angeschaut, die Schule war schon ausgesucht, Schulkleidung schon, und dann war aber bei mir so der Wunsch, boah, ja, kann man das mit Profitraining dort vor Ort so verbinden, wie ich mir das vorstelle, und das war nicht so ganz gewährleistet, sie ist dann nur Schulmannschaft, und ich wollte eigentlich gerne in einem Verein dann dort drüben auch spielen.
Wie alt warst du da?
17.
War U17 damals.
Genau, war in der 11 quasi, ne? So dieses Auslandsjahr. Und dann hatte ich dann mehr oder weniger schon zugesagt, war drüben schon gewesen, und dann habe ich gesagt, boah, nee, ich kann das nicht, ich möchte Fußballprofi werden. Und ja, danach kam dieses Turnier in Olpe, glaube ich, ne? Wo ich dann Torschützenkönig geworden bin. Ja, das sind dann so Momente, wo sich dann vielleicht dann auch so Lebenswege dann manchmal entscheiden.
Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Das ist vielleicht auch eine spannende Frage, so wo schon viel Arbeit reingesteckt wurde.
Wahrscheinlich hochbegeistert.
Also meine Mutter war damals mit drüben in England, und sie konnte die Entscheidung dann irgendwo auch nachvollziehen und hat es auch unterstützt. Aber mein Vater war schon so eher so kopfschüttelnd unterwegs, so, boah, wir können versuchen, dir doch hier was möglich zu machen. So diesen Weg auch einzuschlagen, und ja, bist du dir denn da hundertprozentig sicher? Also der war eher so ein bisschen enttäuscht in dem Moment zunächst, ja.
Rückblickend, würdest du es wieder so machen?
Ja, das war aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus entschieden, und ich glaube, das sind dann am Ende die besten Entscheidungen, und wenn ich jetzt so, ist vielleicht ein bisschen zu früh, das jetzt schon am Anfang zu resümieren, war, wie gesagt, immer mein Traum, Bundesliga zu spielen, und ich kann für mich sagen, dass ich diesen Traum, dieses Ziel eben erreicht habe. Und deswegen ist das so für mich so eine sehr, sehr schlüssig und fühlt sich rund und richtig an.
Cool.
Dann sprechen wir doch gerne über das Bundesligaspiel. Wo war denn das erste? War das dann im FC DS oder wo hast du das erste Bundesligaspiel?
Auch das ist ja dann immer so, wie ich es gesagt habe, hart erarbeitet, so die Themen. Auch wenn ich beim FC dann einen Profivertrag unterschrieben hatte, war damals die Situation so, dass es auf einen sehr kleinen Kader gesetzt worden ist, ich nicht die Möglichkeit dort bekommen habe.
Wer war der Trainer beim FC?
Friedhelm Funkel. Genau. Ja, war auch.
Man sagt ja auch, steht sehr, sehr auf jüngere Spieler, ne?
Unter Umständen.
Ja. Aber nicht in dem Jahr.
Ja, nicht in dem Jahr. Nicht in dem Jahr, ja. Nee, aber er ist ja bekannt für Erfahrung, auf Erfahrung zu setzen. Es ging damals, glaube ich, klar um den Bundesliga-Aufstieg, auch mit relativ Druck dann da drauf. Kam dann das Angebot vom Hamburger SV. Und habe dann die Chance, die Beiersdorfer war, damals Manager vom HSV, dann wahrgenommen, den Vertrag dort zu unterschreiben. Hatte auch ein wirklich gutes erstes halbes Jahr, aber auch so abgesprochen, über die U23 vom HSV zu den Profis zu kommen. Da auch mittrainiert. Rückrunde lief dann leider nicht mehr so, muss ich auch sagen. Ein bisschen Verletzungspech, nicht mehr in dieser Verfassung gewesen. Und habe dann auch gemerkt, obwohl ich in Hamburg meine jetzige Frau kennengelernt habe, hat es mich dann einfach wieder zurück in den Westen gezogen, Richtung Familie. Komme ja aus einer großen Familie, habe 6 Geschwister. Dementsprechend auch immer da eine Nähe und eine Gemeinsamkeit auch immer gepflegt, war mir unheimlich wichtig und mir viel Energie gebracht. Deswegen war für mich so das Thema nach einem Jahr HSV, boah, hier geht es nicht so richtig weiter. Borussia Dortmund kannte mich dann vor allem noch aus der U19-Zeit, wo wir häufig gegen BVB gespielt haben und haben gesagt, boah, würden dich super gerne verpflichten, damals in einer zweigeteilten dritten Liga plus
Regionalliga Nord damals.
Regionalliga Nord. Haben mich dann verpflichtet, da musste ich dann nicht zweimal überlegen, auch wenn ich damals sogar keinen Profivertrag mehr hatte, für die Amateure eingeplant war. Aber
HSV war Profivertrag?
HSV war Profivertrag, genau. War es dann so, dass ich dann wieder lockerer, befreiter aufspielen konnte, auch die Nähe zur Heimat, zu Köln, war dann ausschlaggebend, dass ich, glaube ich, ja, es viele so gesehen haben, dass ich sehr gut gespielt habe in der U23, mich dann für die erste Mannschaft da qualifiziert und durfte dann im, ich glaube, November 2004, also schon noch ein bisschen her, Bundesliga-Debüt gegen den SC Freiburg feiern. Und am Ende sind es dann 5 geworden, vielleicht als ein Highlight war natürlich dann vor der Winterpause Derby gegen Schalke gespielt, wo dann Thomas Rosicki einen Eckball schießt und ich dann gegen die Latte köpfe und beinahe den Ausgleich mache, aber eben halt nur beinahe. Da haben natürlich viele zu mir gesagt, ja, boah, wenn der Ball drin gewesen wäre, dann hätte sie wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Spiele gemacht. Und zum anderen, auch das vielleicht so eine kleine Geschichte, ich habe es ja so ein bisschen erzählt, ich habe mir vieles hart erarbeitet, habe dann auch gesagt, boah, Winterpause ist überbewertet, brauche ich für mich nicht. Es gab damals so ein World of Speed, du machst nochmal Sprinttraining, um nochmal so einen Impuls zu setzen, war dann auch ohne Absprache mit dem Verein, also auch ein durchaus diskutable Geschichte, was ich unseren Spielern natürlich nicht so raten würde. Jedenfalls habe ich mich dort dann schwerer verletzt, einen schweren Faserriss zugezogen in der Winterpause. Und ich war eben nach diesen 3 Spielen, die ich dann vor der Winterpause für den BVB gemacht hatte, bei den Profis war ich fest eingeplant. Und dann bin ich halt erstmal 4 Wochen ausgefallen. Vorbereitung verpasst und ihr wisst es, wie eng dann auch und wie, dass die Luft auf dem Niveau eben halt schon auch sehr, sehr dünn ist. Und dass so eine Vorbereitung dann natürlich gerade für einen jungen Spieler, der hochkommt, der sich zeigen will, schon auch nochmal elementar wichtig war. Und deswegen hat es dann wieder gebraucht, um mich dann auch wieder ranzukämpfen.
Was waren da so für Spieler? War das Amoroso, Koller, Jan Koller-Type?
Also Amoroso war weg, aber Jan Koller, Rosicki, Sebastian Kehl, Lars Ricken, Christoph Metzelder, Roman Weidenfeller, Dede.
Dann stelle ich jetzt schon mal vorneweg die Frage, war da einer dabei, der Spieler, wo du sagst, das war der beste Spieler, mit dem ich hier zusammengespielt habe?
Der beste Spieler, mit dem ich Thomas Rosicki war schon auf seiner Position sicherlich herausragend. Ich muss auch sagen, dass so ein Jan Koller, der auf meiner Position gespielt hat, schon auch der war schon unumstritten, muss man sagen.
Sehr präsent auch, ne?
Weltklasse-Stürmer dann. Als Gegenspieler, glaube ich, so ein Naldo bei Werder Bremen war dann schon so ein bisschen so die Benchmark vielleicht.
Okay.
Und wir haben ja gerade schon von den Spielern gesprochen, Trainer damals Bert van Marwijk, wenn ich mich richtig erinnere. So, wie ist er dann auf dich zugekommen, nachdem du ihm gesagt hast, Mensch, ich habe mir jetzt gerade in der Winterpause Muskelfaserriss zugezogen. Wie war da so die Kommunikation und wie bist du dann damit umgegangen?
Ja gut, zunächst war ich natürlich ziemlich geschockt. Es war, ich glaube, 27, 28. Dezember. Wir haben 5, 6 Tage später es angefangen. Ich habe mich dann erstmal privat behandeln lassen und bin dann am ersten Trainingstag hingegangen und habe gesagt, boah, ich bin gestern in ein Loch getreten, so gefühlt. So eine Art Notlüge dann verwendet und ich war eigentlich am Boden zerstört schon die ganzen Tage vorher. Und für die war das dann auch erstmal ein Schock, weiß ich nicht, aber wenn ein Spieler, den du fest einplanst, der regelmäßig im Kader steht, der eingewechselt wird, dann mit einer Verletzung aus dem Urlaub kommt, dann hat er sich natürlich nicht gefreut. So, du setzt ja dann auch auf einen Spieler so und setzt dann auch darauf, dass der Spieler dann auch fit ist, weil du womöglich einen anderen vielleicht dann nicht einsetzt. So, also das sind ja dann immer so Konstellationen, auch für einen Trainer ist es nicht ideal. Aber am Ende ist der Fehler dann bei mir zu suchen. Ja.
Und dann war die Saison dann, da hast du zu Ende gespielt, hast noch zwei Einsätze bekommen dann?
Das war in der darauffolgenden Saison. Hab dann, mich auch dann auch erst wieder über U23 dann quasi empfohlen. Und dann läuft ja so eine Saison dann ja auch relativ schnell Mitte Mai dann auch vorbei. So dass dann wieder ein neuer Anlauf quasi erst in der neuen Saison dann quasi erfolgt ist.
Und dann hast du in der Saison noch zwei weitere
Spiele. Genau, noch zwei Einwechslungen gehabt. Und damit war so ein bisschen danach dann 2006 offenes Gespräch geführt. Ich glaube, es kam Nelson Valdez aus der Schweiz, kam der Torjäger.
Was kam der auch dazu?
Der kam später.
Gegenbrüder?
Nee. Mit Philipp habe ich zusammengespielt, ja. Genau. Der war noch da. Auf jeden Fall kam dann noch Alex Frey. Frey kam noch. Und
FC Basel, glaube ich.
Ja. Dementsprechend hat man gesagt, wow, du bist jetzt hier nur noch Stürmer Nummer 4, 5. Und dann habe ich so für mich überlegt, jetzt nur weiter, vielleicht nur Amateure zu spielen und oben nicht zum Einsatz zu kommen. Und dann gehe ich den Weg über den VfR Aalen, damals finanzkräftiger Regional-Drittligist, ne, war ja so die zweigeteilte dritte Liga zu dem Zeitpunkt. Frank Wormuth mich dann zum VfR Aalen mit dem Ziel aufzusteigen geholt. Und so bin ich dann in mehreren Stationen quasi in der dritten Liga unterwegs gewesen.
Und so rückblickend, was war so die Entscheidung oder den Transfer, den du hättest anders gemacht? Das ist natürlich immer schlauer gesagt als getan zu der Zeit, aber so, wo hättest du dir im besten Fall eine andere Entscheidung gewünscht?
Welche Entscheidung? Also es gab mal eine Entscheidung 2007, 2008 war es, VfR Aalen wollte unbedingt mit mir verlängern, Vertrag lag schon auf dem Tisch, war da absoluter Führungsspieler. Und damals mein Management hat gesagt, nee, den Vertrag, den gucken wir uns gar nicht an. Wir gehen in die zweite Liga, gucken wir uns gar nicht an. Und
hat man euch auch nicht angeguckt.
Und den Vertrag habe ich nie gesehen. Der lag auf dem Tisch, waren vier Spieler, mit denen einer war, ich sollte mit verlängert werden. Und ich habe einfach den Vertrag zurückgegeben und habe gesagt, nee, Freunde, erstmal, ich unterschreibe nur für die zweite Liga. Und Ende vom Lied war, Rückrunde lief dann nicht so wie erwartet. Und bin dann in Anführungszeichen zum Ligakonkurrenten nach Unterhaching gewechselt, zu Ralf Hasenhüttl damals. Und habe mir diesen Vertrag nie angeschaut.
Also, wahrscheinlich war er nicht so gut datiert in Unterhaching, wie der vielleicht in Aalen gewesen wäre.
Womöglich, zu der damaligen Zeit war eben VfR Aalen eben sehr finanzstark, hatte damals schon einen sehr guten Vertrag. Und bin dann aber zu der damals doch sportlich besseren Mannschaft nach Unterhaching gewechselt, wo wir dann um den Aufstieg gespielt haben. Damals Union Berlin, Paderborn, Fortuna Düsseldorf ausgestiegen und wir sind eben mit Unterhaching knapp gescheitert als Vierter. Mit vielleicht der besten Drittligamannschaft, in der ich gespielt habe zum damaligen Zeitpunkt. Ja.
Cool. Herr Stege, wir haben ja auch zusammen gespielt, ein Jahr oder ein halbes Jahr haben wir nur zusammen spielen dürfen, das andere halbe Jahr war ich verletzt. Mhm. Ich habe dich ja immer kennengelernt als jemand, der auf jeden Fall 100% oder 120 reingehauen hat, immer alles gegeben hat, aus sich alles ausgeholt hat, sich nicht geschämt hat, auch die extra Meile zu gehen. Würdest du denn von deiner Laufbahn sagen, dass du alles rausgeholt hast, was drin war? Oder gibt es da auch Momente, wo du sagst, da habe ich vielleicht nicht alles rausgeholt? Ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich heute zurückdenke, da hast du vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht alles rausgeholt. Ne? Hast du das auch? Weil ich das jetzt in unserer Kommunikation oder so, würde ich sagen, der Stegi, der hat das Optimum rausgeholt.
Also es gibt ja immer so ein paar Momente. Ich hatte es eben erzählt, der Kopfball gegen die Latte im Derby gegen Schalke beim Stand von 0-1, 5 Minuten vor Schluss. Das sind dann so Momente, wo ich dann im Nachgang sage, oder viele zu mir gesagt haben, wenn der Ball reingeht, dann machst du bestimmt nochmal 30, 40 Bundesligaspiele mehr. Könnte gut sein. Hier und da war dieser Ehrgeiz, wie ich es so ein bisschen beschrieben habe, mit diesem Extra-Training, mit der Verletzung, die dann passiert ist, dann vielleicht auch sogar ein Ticken zu viel. Also ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf so eine gute Balance an zwischen Anspannung und Entspannung. Und ich habe versucht, ich hatte halt so diesen maximalen Willen, das Maximale rauszuholen. Und deswegen glaube ich, wenn du es so von der Anspannung siehst und von diesem Willen, dann 100%. Vielleicht hätte mir hier und da ein bisschen Lockerheit gut getan, wo ich gesagt hätte, oh, so einen Ausgleich zu haben oder dann auch mal zu sagen, okay, jetzt ist mal Entspannungszeit und dann noch besseren Wechsel drin zu haben. Dann wäre vielleicht nochmal hier und da ein bisschen mehr möglich gewesen, aber dass ich mir jetzt so vorwerfen kann, oh, da hast du jetzt zu wenig gegeben, ich glaube, da bin ich mit mir am Reinen, dass es passt.
Und aber würdest du sagen, dass das dazu geführt hat, sag ich mal, dieser unfassbare Ehrgeiz, dass du dann manchmal auch dir zu viel Druck gemacht hast? Oder würdest du sagen, es hat sich nicht in Druck ausgeübt, sondern eher in, ja, vielleicht Ungeduld?
Ja, man hat sich schon Druck gemacht und aber ja, war es hinderlich? Als Stürmer hast du ja, ist es schon so ein Thema Druck, ne? Wie gehst du damit um? Triffst du, kommst du in den Flow rein? Da bist du ja ständig damit konfrontiert. Da gab es dann natürlich Phasen, wie ich es geschrieben habe, so Rückrunde beim HSV, wo ich dann nicht mehr in diesen Flow reinkam. Das ist auf einer anderen Position, ne? Ich war ja Stürmer, wäre es dann vielleicht nochmal anders gewesen, da wo du nicht so stark daran gemessen wirst. Und da gab es dann durchaus Phasen dann auch mal, wo es mir dann schwerer gefallen ist. Aber ich glaube, das kennt jeder Stürmer ein Stück weit. Aber wenn es läuft, wenn du Tore schießt, dann läuft es. Und genauso hast du manchmal 5, 6, 7, 8 Spiele, wo du denkst, ja, kannst machen, was du willst und triffst das Tor nicht. Und das geht es natürlich immer wieder zu erarbeiten und auch da eine mentale Stärke einfach zu zeigen.
Was würdest du denn heute dem jungen Markus Stegmann am Anfang seiner Fußballkarriere oder jetzt vielleicht auch Zuhörerinnen oder Zuhörern, die gerade am Anfang ihrer Profikarriere mit der heutigen Erfahrung sowohl ja aus deiner Profilaufbahn wie auch jetzt aus der offiziellen Funktion im Verein, was würdest du da für eine Empfehlung aussprechen?
Also zum einen, also glaube ich schon, du brauchst diesen maximalen Ehrgeiz, um wirklich ganz oben anzukommen. Also das ist so, finde ich, so eine Grundvoraussetzung für mich. Und das muss jeder für sich also sagen, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich oder noch mehr bis hier und da ein bisschen mehr Lockerheit gebraucht. Aber das macht meinen Charakter eben ein Stück weit aus, um überhaupt dahin zu kommen. Was ich persönlich auch immer gemacht habe, was sicherlich auch aus der Familie geprägt war, immer neben dem Fußball auch was zu machen. Also ich habe ja früh schon angefangen, Fernuni Hagen zu studieren, Sportmanagement, habe ja dann später als Abschluss ein MBA dann auch gemacht in Unternehmensführung, Finanzmanagement, habe nochmal Sportmanagement an der Uni St. Gallen gemacht. Also ich habe eigentlich Zeit während meiner Karriere immer auch nebenbei was gemacht, weil ich für mich wusste, okay, unabhängig davon, wie viel Geld ich verdienen kann, danach möchte ich gerne möchte ich noch einen Beruf machen oder am liebsten eben Sportdirektor sein. Das war schon relativ früh in meinen Gedanken und mich damit dafür fortbilden und qualifizieren. Das war mir immer wichtig.
Wie siehst du das so? Jetzt bist du sicherlich da ein Ausnahmespieler oder Ausnahmemensch in dieser Konstellation. Wie siehst du das aktuell so in der Entwicklung im Profifußball? Nimmt diesen Rat jeder an oder wie siehst du das in der aktuellen Generation Spieler und Spielerin?
Ja. Also man selber überlegt ja teilweise es ja auch von Jahr zu Jahr. Wie geht's weiter? Wie entwickelt sich ein Jahr? Wie entwickelt sich eine Saison? Und du hast ja als Spieler häufig das Gefühl, ja, das läuft immer so weiter. Und dann verkennt man oder schiebt man weg, dass es eine endliche Zeit ist, Profifußballer zu sein. Und da gab es sicherlich auch mal bei mir Phasen, wo ich gesagt habe, ja, ich konzentriere mich jetzt nur jetzt auf die nächsten 6 Monate, um das Maximale rauszuholen. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich und auch wichtig ist, nebenbei immer auch was für den Kopf zu machen und das als guten Ausgleich zu sehen. Und nicht nur zu sagen, ja, ich werde mal Bundesliga spielen und ich kriege den Millionenvertrag und habe dann ausgesorgt, sondern es gibt halt ja auch ganz viele Spieler, die dazwischen sind und die danach dann gucken müssen, vielleicht auch mit einem guten Polster, aber die danach schauen müssen, was sie mit ihrem Leben machen als Aufgabe, aber auch finanziell, wie sie klarkommen.
Und zum Thema finanziell, gibt es eine Entscheidung, die du rückwirkend bereust in finanzieller Hinsicht oder bei dir kann ich fast schon vermuten, nein, aber gibt es irgend so ein Fauxpas, den du mit deinem ersten Profigehalt angestellt hast? Nimm uns da mal mit in.
Ja. So. Also
Dein Leben.
Genau, also ich hab dann auch sicherlich auch am Aktienmarkt vieles ausprobiert. Und wenn man was ausprobiert, dann macht man auch Fehler.
Da habe ich eine lustige Geschichte zu Stieger Bürste. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir haben ja ein Jahr, wie gesagt, zusammengespielt und wir sind eine Zeit lang auch zusammen zum Training gefahren, als wir in Hennef trainiert haben. Ich weiß gar nicht, bei Victoria wird irgendwie die Plätze neu gemacht oder Winter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in der Sportschule in Hennef trainiert und da sind wir zusammengefahren. Ich glaube, mit Lukas Notbeck haben wir so eine Fahrgemeinschaft gehabt zu dritt. Und ich war damals ja Mitte 20, so noch nie über Finanzen Gedanken gemacht, das war auch bevor wir uns kennengelernt haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du dann immer auf dem Beifahrer sitzt, deinem Handy Aktien durch. Und dann haben wir immer so gefragt, ey Stieg, was machst du eigentlich da? Und dann, ja, ich bin hier Aktien oder so. Ich wusste gar nicht, was eine Aktie ist, gar nichts. Und dann haben wir immer gedacht, oder wenn der Stieg ausgestiegen ist, der ist so intelligent. Der ist so intelligent, der testet mit Aktien und so. Ne? Deswegen, also, ich glaube, du warst schon, was das angeht, ein besonderer Spieler, dass du auch, sag ich mal, diese Dinge gemacht hast, weil da kenne ich jetzt auch nicht viele Spieler, die ich betreuen darf, die da so Know-how haben oder hatten. Ne?
Also, Und nochmal um Fußball zurückzukommen, einige Stationen hast du ja deutschlandweit mitgenommen. Was waren so rückblickend die schönste Fußballzeit oder der schönste Verein, die schönsten Momente?
Ja, zum einen war so ein, oder ich weiß nicht, ob es auch deiner ist, aber mein Verein natürlich der erste FC Köln, dass ich 10 Jahre für diesen Verein in Geisburg auf der Brust tragen durfte. So, das hat mich geprägt, immer so mit diesem Ziel, im reinen Energiestadion auflaufen zu können. Und zum anderen aber natürlich die Zeit bei Borussia Dortmund, dort Profi zu werden, dort Bundesliga zu spielen, so diesen Traum zu leben. Ich habe letztens Bert van Marwijk beim MVV Maastricht, wo er als sportlicher Berater des Vorstands noch unterwegs ist, getroffen. Und so
hat er gesagt, du, was die Junge mit der Faser ist.
Ne, aber da hat man ja dann immer noch eine Beziehung und dann freut sich, wenn man sich sieht. Da bin ich ihm auch dankbar, dass er mir damals die Möglichkeit und die Chance gegeben hat. So, das sind so sicherlich die Highlights, da vor 83.000 spielen zu dürfen, aber sicherlich auch den Adler auf der Brust tragen zu dürfen. Das sind so Momente, wofür man das Ganze gemacht hat.
Cool. Ja, wenn wir noch über die aktive Zeit sprechen, dann hast du doch sicherlich noch so ein paar Kabinenanekdoten, Kabinengeschichten, die du hier uns erzählen möchtest. Also was ist denn so eine Geschichte, wo du sagst, boah, wenn ich da heute zurückdenke, da lache ich mich kaputt oder über den lache ich mich kaputt oder fällt dir ein Spieler ein, wo du sagst, boah, das war ein Spaßvogel, der hat immer für gute Stimmung gesorgt?
Ja, also.
Oder wir haben ja auch zusammen gespielt bei Victoria, da gab es ja auch einen sehr coolen Zeugwart, der immer von Lacher gut war.
Gut, Victoria war natürlich damals, 2013 bin ich damals von Darmstadt 98 zur Victoria gewechselt, kam jetzt mit Pele Wolz, das Ziel eben aufzusteigen, war das ganze Projekt oder der ganze Verein Victoria Köln noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Franz Josef Wernze mit der Vision, den Verein Richtung Profifußball, sogar zweite Bundesliga zu etablieren. Und wir sind damals in der Regionalliga gestartet. Das war alles noch sehr amateurhaft, 2 verschiedene Kabinen, nicht zusammengesessen, nicht wirklich irgendwelche Möglichkeiten der Regeneration. Das gab es alles noch nicht zu dem damaligen Zeitpunkt. Und eben auch der Zeugwart war ja schon auch speziell in seinem Kabuff, der hatte dann auch immer mal ein paar Sachen dabei, wo man ihn fragen konnte, oh, ich habe wieder gutes Zeug, Jungs, könnt ihr mir was erwerben, sei es Parfüm, sei es was zum Anziehen. Also der hatte da anscheinend wirklich
gute Quellen zur Fabrikhersteller.
Genau, so zur Quelle. und hat dann öfter mal was mitgebracht, was man da, Duty-Free hieß es dann.
Duty-Free.
Günstig erwerben konnte. So, das war dann auch nochmal so wirklich, wirklich speziell in der Zeit und besonders. Aber ja, also das würde ich mal so sagen, das war was Besonderes, ja.
Ansonsten, wenn wir dich da jetzt noch so ein bisschen festnageln können, irgendeine Anekdote aus der Kabine, die du hier natürlich erzählen kannst, die dir noch im Kopf schwebt und heute noch drüber schmunzeln musst, gibt es da irgendwas?
Ach, sind ja immer wieder Erlebnisse, die man hat. Vielleicht eher so ein besonderes Erlebnis. Waren sicherlich dann nochmal mit der TuS Koblenz, jetzt Uwe Kosch, der Trainer von Rot-Weiß Essen, dass wir im DFB-Pokal in der zweiten Runde Hertha BSC geschlagen haben. Michael Stahl, Tor des Jahres.
Das war das, wo der von der Mittellinie reinrutscht und der Ball im Pressschlag quasi ins andere Tor geht.
Ne? Im Tor einschlägt, ja. Genau, wie dadurch das Spiel dann am Ende 2-1 dann auch gewinnen. Und du denkst, ja, Riesenfeier, alles super und du hast dann einfach Doping. Du hast dann einfach Doping, alle sind am Feiern, alle rasten aus und so, die kommen, die Dopingkontrolleure und nehmen dich dann erstmal mit.
Kannst nicht pinkeln.
Und bist stundenlang erstmal fest und ne? Kannst nicht pinkeln. So, also das sind dann so mal so klar. So
wieder, mit der Geschichte verlassen wir dann die so langsam die aktive Laufzeit und ja, hast es ja relativ oder hast es sehr, sehr gut geschafft, den Übergang vom aktiven Sportler. Und war mir aber damals immer schon klar, dass du das schaffen wirst. Ne? Ich habe da auch noch einige, die ich erzählen will, die wirst du auch nicht wissen. Und zwar hatten wir ein Spiel mit Viktoria Köln abends. Gegen Alemannia Aachen, Freitagabendspiel, Flutlicht. Und ich hatte lange Zeit nicht gespielt, war vorher lang verletzt gewesen, bin auch verletzt gefühlt zur Viktoria gekommen, habe dann mein erstes Spiel gemacht, habe das Gefühl gehabt, dass ich ganz gut gespielt habe und alles okay. Stege ist in dem Spiel nicht eingesetzt worden, glaube ich. Oder spät für mich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall saßen wir auch nebeneinander in der Kabine und dann saßen wir so, ich war völlig in Gedanken, ich glaube, 1-0 verloren, ein bisschen Pech gehabt.
Wir haben noch nicht verloren.
Ich weiß es nicht. Und ja. Da kommt der Stegi so richtig gut gelaunt rein, setzt sich neben mich und haut mir so auf die Firma jetzt so. Der Trainer hätte mich in der 60. für dich bringen müssen. Ich dachte so, hey, Stegi, ja, aber nicht jetzt. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, du bist einfach ein klarer Typ, ne? Freundlich, sympathisch und dass du den Weg gehst, ich glaube, das war abzusehen. Und aber nimm uns doch da mal auf die Reise mit. Du hast eben gesagt, das war schon relativ früh klar, dass du den Weg Sportdirektor gehen möchtest. Was sind denn die größten Unterschiede zum aktiven Dasein? Jetzt bist du ja noch voll im Fußball drin, aber in einer ganz anderen Funktion.
Deutlich mehr Verantwortung, deutlich mehr Zeit. Sind viel komplexer als man das als Spieler vielleicht ganz durchlebt hat. Als Spieler konzentrierst du dich ja in erster Linie auf deine Leistung, auf die Leistung der Mannschaft. Und jetzt bist du ja verantwortlich für die Performance der gesamten Mannschaft des Vereins dann am Ende des Tages. Und da merkt man natürlich gerade bei einem großen Traditionsverein, wie es dann Rot-Weiß Essen ist, mit seinen jetzt über 14.000 Mitgliedern, mit Zuschauern, dass da schon auch eine unheimliche Wucht hinter diesem Verein ist, dass dieser Verein die Menschen in Essen und darüber hinaus eben bewegt. Und da spürt man dann schon auch eine Verantwortung für Entscheidungen, die man trifft, für den Kader, fürs Trainerteam. Und natürlich ist das nicht vergleichbar, aber was ist vergleichbar mit einem Profifußballer da sein, Sportler zu sein? Aber es ist ein herausfordernder, aber total spannender und nie langweiliger Beruf.
Wie ist denn dann der Schritt gekommen? Du warst ja aktiver Spieler bei Viktoria, dann ging es erstmal in eine offizielle Position bei Viktoria, dann nochmal ganz kurz zurück als Backup auf dem Platz, so kann ich mich dran erinnern. Wie war da so der Weg, wie war so der Übergang und wie hast du das so für dich wahrgenommen?
Genau, also ich bin ja mit 32 damals zur Viktoria gekommen, auch mit dem Versprechen auch der Familie Wernz zu sagen, ja, nach Ende deiner Karriere gibt es für dich die Möglichkeit, entweder bei der Firma ETL von Franz Josef Wernze, einem großen Sponsor, Mäzen von der Viktoria, eben einzusteigen. Und damit bin ich dann eben gestartet, im 2015 war es. Das Thema, oder ich hatte noch einen guten Abschluss gehabt, letztes Spiel 2 Tore geschossen, war für mich alles rund. Aber nach 3 Monaten lief es eben gar nicht bei der Viktoria und dann kam damals, war Tomek Kaczmarek Trainer, Franz Wunderlich, Stefan Küsters für die Viktoria, sind dann bei Franz Josef Wernze vorstellig geworden und haben gesagt, ja, wir brauchen unbedingt den Spielertyp Marco Stegmann zurück. Für mich war das Thema eigentlich ein Stück weit abgeschlossen und Franz Josef Wernze hat dann nur so gesagt, ja, aber willst du doch schon wieder Fußball spielen und ist doch schon besser als hier im Büro in Essen damals zu sein. Und ich habe es ein Stück weit ihm zuliebe auch getan, weil er mich darum dann eben gebeten hatte, weil man sich das gar nicht so leicht vorstellen kann, wenn man mal 3 Monate komplett raus war aus dem Fußball, dann wieder anzufangen. Und das habe ich am Anfang versucht, irgendwo die Wochen erstmal zu überstehen und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht so weit und habe dann so meine eigene Vorbereitung während der Saison gemacht, lief dann auch gut, haben es dann bis zum Winter, bis Ende Januar dann gemeinsam durchgezogen und dann bin ich wieder zur ETL zurückgekehrt. Das war bis Ende 2017, wo ich so insbesondere so diese Sportprojekte von Franz Josef Wernze betreut habe. Also der hat ja ein eine Mehrheitsbeteiligung, weil Lechia Danzig mit über 70%, der hat ein großes Sponsoring bei Lok Leipzig gehabt, der hat eben Viktoria Köln, der war bei den Kölner Haien engagiert. Dazu damals, als es noch möglich war, Spielerbeteiligung, also TPOs von Spielern.
Hey, Romer, das ist, glaube ich, der bekannteste damals gewesen.
So, genau, Lukas Podolski, Rückkehr, solche Themen habe ich dann für ihn als Assistent quasi begleitet. Und dann kam aber die Idee, dass ich wieder näher an die Viktoria heranrücken soll, war dann im ersten Halbjahr 2018 Teammanager. Und ab Mitte 2018 dann sportlicher Leiter in der Regionalliga, sind dann im ersten Jahr direkt aufgestiegen in die dritte Liga und ja, konnten dann gemeinsam den Verein in der dritten Liga etablieren.
Cool. Und jetzt ist natürlich die Frage der Fragen als sportlich Verantwortlicher, der die Transfers im Blick hat. Welchen Spieler würde denn Markus Stegmann aus seiner aktiven Laufzeit verpflichten, wenn es ein Jahr von diesem Spieler geben würde?
Also du meinst, wenn die Spieler jetzt immer noch in dem Alter wären?
Genau, also du wärst jetzt kein Spieler gewesen, sondern zu der Zeit Funktionär und du hättest als Rot-Weiß Essen Verantwortlicher gesagt, ich kann den Spieler holen. Wen würdest du holen, mit dem du zusammengespielt hast?
Mit dem ich zusammengespielt habe? Das ist natürlich nicht so leicht zu sagen, weil ich habe jetzt zum einen...
Nehmen wir die Dortmund-Spieler raus?
Genau, weil Bundesligaspieler ist ja dann schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja, ich sag mal, sicherlich ein ganz herausragender Spieler war sicherlich Mike Wunderlich. So, der hat sicherlich unter seinen Möglichkeiten.
Der zählt nicht, weil der hat ja bei RWE gespielt, ne?
Ja, das stimmt. Der hat ein Jahr bei Rot-Weiß Essen sogar gespielt.
Gibt's da sonst noch einen aus Koblenz, Unterhaching-Zeiten?
Überlege ich.
Darmstadt-Zeiten.
Also, ich sage jetzt mal Unterhaching, ein Olli Fink. Lange Zeit bei Fortuna Düsseldorf, sicherlich herausragende Spieler. Anton Fink ist Torschützenkönig geworden. Ich glaube, ist Rekordtorschütze in der dritten Liga. Hast du auch immer gerne so jemanden in deiner Mannschaft? Aber da gibt es sicherlich einige. Also das ist ja auch so ein Kaderkonstrukt, ist ja auch so ein, da muss ja ein Rädchen ins andere greifen. Und das ist ja dann unfair. Damals war für uns ein Roman Tietze und Unterhaching als Sechser, als Leader unheimlich wichtig. Auf der anderen Seite war André Hahn bei TuS Koblenz damals aufstrebend, späterer Nationalspieler gewesen. Also da wirklich jemanden zu sagen, oh, der oder der, wird dann den Ganzen, glaube ich, nicht gerecht.
Und ja, in deiner jetzigen Position hast du ja viele, viele Aufgaben, hast ja schon leicht angerissen. Gibt es denn so eine besonders skurrile Geschichte, die du mal mit einer Spielerberateragentur oder mit einem Spielerberater erleben durftest?
Ja, aber da gibt es bestimmt einige.
Da gibt es einige. Die Frage, ob man die hier teilen sollte. Am besten ist es natürlich immer eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, aber teils sind natürlich die Interessen dann auch mal konträr. Wenn ein Spieler weg möchte, wenn er einen Wechsel erzwingt, auf der anderen Seite möchtest du dich auch mal von Spielern trennen. Und dann vertreten die natürlich auch dann noch, je nachdem, sehr hart die Interessen der Spieler. Das muss ja auch so sein. Aber bestenfalls, da ist im Fußball die Welt ja schon sehr klein ist und man sich immer wieder trifft, läuft es in einer gewissen fairen Art und Weise und partnerschaftlicher.
Wie viele Nachrichten und Anrufe kriegt man dann so in einer Transferphase?
Ja, ist schon viel. Also ich merke das dann, dass die Nächte dann nochmal kürzer werden und die Tage immer länger. Das sind dann auch mal so richtig Workaholic-Wochen, die dann ins Land ziehen. Und insbesondere, glaube ich, so letzten Winter war dann, hat man selber auch schon gespürt, okay, jetzt muss das schon noch funktionieren. Als es um die Transfers ging, als es darum ging, neuer Trainer zu verpflichten, dass es harmoniert, dass es funktioniert. Aber insbesondere haben wir ja auch gesagt, im Winter möchten wir uns verstärken, haben dann eben Kaito Misuta, wir haben Dominik Martinovic, Matti Wagner, als auch, jetzt darf ich einen nicht vergessen,
einen weiteren guten Spieler.
Einen weiteren guten Spieler zu verpflichten. Ganz wichtig, Klaus Stasula, Entschuldigung, ja, war ja mit die wichtigste Entscheidung. Im letzten Winter ihn zu verpflichten und der Mannschaft dann nochmal Struktur und noch mehr Halt zu geben. Da merkst du dann schon, okay, wenn du gerade dann in dem Druck unten stehst, wir standen auf dem Abstiegsplatz, verlieren im ersten Rückrundenspiel gegen Aachen, sind Tabellen 19. da merkst du dann schon, okay, jetzt ist die Anspannung dann nochmal ein Stück weit höher und versuchst an allen möglichen Enden zu gucken, dass du das Schiff dann wieder auf Kurs bekommst.
Habt ihr ja eine fantastische Rückrunde gespielt. Wie ist das dann für dich außen? Also wie gesagt, als Spieler kenne ich dich 100% immer auf dem Platz dabei. Köpfst du dann manchmal mit noch einen rein oder ertappst du dich, dass du in Situationen mitdenkst, wie das jetzt so ist, oder bist du da entspannter als selber damals als Spieler?
Ja, ich bin insofern natürlich ein bisschen auf Distanz, dass ich nicht unten auf der Bank bin, sondern eben oben auf der Tribüne. Machst du dann schon mal Notizen, Sachen, die dir konkret auffallen. Ich glaube, es gibt Spiele, da bist du emotionaler dabei, da bist du ein bisschen ruhiger. Versuchst das schon, das Spiel auch gut zu durchdenken, vielleicht auch nochmal sich in der Halbzeitpause auch nochmal auszutauschen. Ja, aber schon nochmal deutlich, deutlich anders, als wenn man aktiv, unmittelbar und aktiv dabei ist.
Was sind denn noch die Ziele? In Anführungsstrichen, sind ja alle noch jung hier in der Runde, wo du noch hin möchtest.
Ich persönlich?
Ja.
Ich hatte es ja so eingangs gesagt, so mein Lebenstraum, den durfte ich schon erleben, so, deswegen bin ich damit so für mich im Reinen, aber natürlich sind wir bei Rot-Weiß Essen sehr, sehr ambitioniert, haben eine klare Vision, den Verein weiter nach oben zu führen. Und da aktiv mitzugestalten, gute Entscheidungen zu treffen. Es ist eine große Herausforderung, große Chance, macht sehr viel Freude und das ist sicherlich ein großes gemeinsames Ziel, das wir alle haben.
Ja, top. Dann würde ich sagen, Markus, schon mal von meiner Seite vielen lieben Dank. Spannende Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Und ich glaube, die ist ja noch lange nicht vorbei. Ne? Da gerade jetzt im zweiten Berufsleben wird noch viel möglich sein oder ich hoffe für dich noch viel passieren. Aber ja, danke für die Einblicke, danke für die Insights. Und ich würde das sagen, dass das Schlusswort der Tommy hat.
Ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal im Stadion sehen, auf die Einladung. Und natürlich auf unser Wiedersehen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast. Drücken dir und natürlich Rot-Weiß Essen für die Saison die Daumen, dass es genau dahin geht, wo ihr hinwollt, nämlich weiter nach oben. Und war schön, heute wieder über alte Zeiten zu plaudern.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ein Projekt von Thomas Olszewski und Jerome Assauer. Umgesetzt durch Production 4C.